Deutschlandfunk. Der Tag.
Hongkong, die ehemalige britische Kronkolonie, das ist die Insel der Freiheit in China. Doch die Menschen fürchten, dass das nicht mehr so lange bleibt und gehen deswegen auf die Straße. Zu Hunderttausenden. Es geht um ein Auslieferungsgesetz, das die Hongkonger Führung verabschieden will.
This is a huge damage to the law system in Hong Kong. And if this law passed, I think there are many, many more to come. And then it's really harm the freedom in Hong Kong like this. You speak not freely anymore.
Also das sind die Sorgen. Das wäre ein Riesenschaden für das Rechtssystem in Hongkong. Und ich glaube, diesem Gesetz werden viele ähnliche Folgen. Das alles wird die Freiheit in Hongkong einschränken. Sie können einfach nicht mehr frei reden, sagt diese Demonstrantin. Ist also bald Schluss mit dem Motto Ein Land, zwei Systeme. Darüber reden wir gleich. Und wir reden über Online-Versandhandel. Die vielen Rücksendungen und deren teilweise Vernichtung werden zu einem Problem für unsere Ressourcen. Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat das am Wochenende angemahnt.
Wir wissen nicht ganz genau, wie viele Pakete es eigentlich sind. Es gibt unterschiedliche Studien. Aber nehmen wir mal das Geringste an. Das sind immer noch 20.000 Produkte etwa, die einfach geschreddert und vernichtet werden. Andere reden von über 200.000 Produkten. Das sind Wertstoffe, um die es da geht. Und deswegen müssen hier Maßnahmen ergriffen werden.
Und ihre Kritik hat nun das SPD-Umweltministerium aufgegriffen und will eine Gesetzesinitiative auf den Weg bringen. Doch welche Rolle spielt der Onlinehandel wirklich fürs Klima? Und gäbe es noch sinnvollere Maßnahmen, die man machen könnte? Darüber rede ich mit dem Wissenschaftler Michael Koppertz vom Wuppertal-Institut. In der Tag am Deutschlandfunk an diesem 12. Juni 2019. Ich bin Philipp May. Hi.
Unprecedented though this moment in history may be, we have the utmost confidence in the abilities and resilience of the Hong Kong people. Britain learnt long ago that Hong Kong people know best what is good for Hong Kong.
Und dann kam das Feuerwerk. Nach den Worten von Prinz Charles an diesem 30. Juni 1997, als Großbritannien Hongkong offiziell an China zurückgab. Und die Worte des britischen Thronfolgers, die klingen ja schon fast seherisch angesichts dessen, was wir gerade in Hongkong erleben. Ich übersetze das nochmal. So beispiellos dieser Moment in der Geschichte auch ist, wir haben das größte Vertrauen in die Widerstandskraft der Hongkonger Bürger. Großbritannien weiß schon seit langem, dass die Hongkonger am besten wissen, was gut für sie ist. Und jetzt scheinen sie das auch wieder ganz gut zu wissen, denn angeblich 1 Million Menschen, sofern man das bei Demonstrationen eben immer genau beziffern kann, waren auf den Straßen am Wochenende, um gegen ein Auslieferungsgesetz zu protestieren, von dem sie fürchten, es würde den Einfluss der chinesischen Führung in Peking auf Hongkong ausweiten. Und die Proteste, sie gehen weiter. Ist das also wieder einer dieser beispiellosen Momente in der Geschichte? Das will ich klären mit unserem Korrespondenten in Shanghai, Markus Pfalzgraf. Leider spielt uns die Leitung gerade einen kleinen Streich, deswegen rauscht es ein bisschen, aber nützt ja nichts. Also, hallo Markus.
Ja, hallo aus Shanghai.
Wir wissen alle, Hongkong war lange britische Kolonie, war Teil des Empires, aber dann mussten die Briten 1997 Hongkong an China zurückgeben. Warum war das eigentlich so?
Ja, Hongkong war lange britische Kolonie und es wurde ein Vertrag geschlossen mit China, dass Hongkong stufenweise zurückgegeben wird. Der Vertrag war sehr, sehr alt schon und es war halt lange klar, 1997 würde es passieren und dann wurde für den Übergang ein Vertrag ausgehandelt, der eine 50-jährige Phase vorsah. Unter dem Motto Ein Land, zwei Systeme. Das hört man ja jetzt wieder öfter, wenn über Hongkong gesprochen wird. Und das bedeutet eben, Hongkong gehört zu China. Hongkong ist Teil Chinas, aber es hat immer noch sein System, das eher ein bisschen an das britische angelehnt ist. Ein eigenes Rechtssystem also, ein eigenes politisches System. Und eben vor allem demokratische Freiheiten, die es sonst nirgends in China gibt und darum geht es jetzt auch ganz aktuell.
Das heißt, wir befinden uns gerade in einer Übergangsphase, kann man das so sagen? Ja?
Ja, auf jeden Fall. Es ist bald Halbzeit dieser Übergangsphase und vielleicht wird das auch jetzt erst manchen so richtig klar, vielleicht sogar auch in Hongkong selbst, dass das eben ein sehr fragiles Gebilde wird und dass es irgendwann vorbei sein wird mit diesem Inselgefühl innerhalb Chinas.
Du hast es gesagt, Halbzeit, 25 Jahre knapp, nee, 22 Jahre haben wir jetzt. Was hat sich denn seitdem, also seit 1997, geändert schon in Hongkong?
Ja, was eben immer so ein bisschen die Befürchtung ist, dass die Zentralregierung in Peking durchgreifen könnte in Hongkong, dass sie vielleicht Freiheiten schon etwas früher abschaffen könnte. Das ist ihr ein paar Mal nicht gelungen, aber das sehen eben jetzt wieder die Menschen, die da auf die Straße gehen, die fürchten, dass vielleicht jetzt sozusagen schon vor der Zeit Peking heimlich, still und leise oder auch ganz offen mit neuen Gesetzen, die es vielleicht auf bestimmten Kanälen unterstützt, hier schon durchgreifen könnte.
Und wie ändert sich dadurch das Leben der Menschen?
Ja, das ändert vielleicht so ein bisschen die Stimmung der Menschen in Hongkong. In Hongkong ist man sehr stolz auf dieses eigene System, das Rechtssystem, das manche für eines der besten der Welt halten. Man ist auch stolz, Finanzplatz zu sein. Man ist stolz, eine freie Gesellschaft zu sein. Das betonen selbst die, die eher so den Peking-treuen Parteien zugehören. Und ja, dieser Stolz, der kippt dann eben manchmal, wie jetzt auch wieder, so in ein Gefühl von Ohnmacht, wenn es darum geht, dass plötzlich Gesetze erlassen werden, die Schlimmes befürchten lassen. Und dann kann auch die Stimmung in der Stadt wieder eine ganz andere sein.
Das ist ja spannend, dass du von einem Stolz auf Hongkong sprichst. Wie fühlen sich denn die Menschen? Fühlen die sich trotzdem als Chinesen oder fühlen die sich eher als Briten oder als irgendwas dazwischen, so als Hongkong, Briten, als Westler, als Ostler, wo verorten die sich?
In Hongkong tatsächlich. Ich glaube eher so als Hongkong-Chinesen. Je nachdem, da gibt es dann natürlich auch verschiedene politische Lager, aber ich glaube, besonders britisch fühlt sich da niemand. Aber andererseits sind eben die meisten auch in dem Wissen aufgewachsen, dass sie sich in einer freien Gesellschaft befinden. Und deswegen haben sie wiederum auch mit Festlandchina teilweise gar nicht so viel zu tun. Es ist also schon so eine Hongkong-Identität.
So, und jetzt, wir haben es schon angedeutet, das ist ja auch der Grund unseres Gesprächs, kommt dieses Auslieferungsgesetz, beziehungsweise noch ist ja nicht hundertprozentig klar, ob es kommt. Was hat es genau damit auf sich?
Damit hat es auf sich, dass die Regierung von Hongkong sagt, sie will hier eine Gesetzeslücke schließen. Hintergrund ist, dass Hongkong nur mit einer Handvoll Länder Auslieferungsabkommen hat. Für jeden souveränen Staat ist es ja relativ normal, Auslieferungsabkommen mit anderen Ländern zu haben, wo es dann eben darum geht, unter welchen Bedingungen werden Strafverdächtige ausgeliefert oder eben nicht. Mit Festlandchina hat Hongkong ein solches Abkommen eben auch nicht. Ist vielleicht auch zunächst mal nicht so verwunderlich, weil Hongkong ja wieder Teil davon ist. Aber es gibt eben keinerlei Regelung, wie mit so etwas umzugehen wäre. Und da sagt eben die Hongkonger Regierung, es kann doch nicht sein, dass es hier keine Regelung gibt, wie wir mit Tatverdächtigen im Zusammenhang mit unseren direkten Nachbarn umgehen. Und deshalb müsse da eben ein Gesetz her, um das zu regeln. Die Regierung sagt, sonst wird Hongkong ein sicherer Hafen für Kriminelle aus aller Welt. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so wird eben dieses Gesetz begründet, dass Kriminelle eben ein- und ausreisen könnten, ganz unbehelligt, und dass damit eben auch Hongkong in Verruf gerät. Die andere Seite sagt, befürchtet, dass dadurch eben indirekt oder auch später vielleicht in weiteren Stadien dann doch auch politisch Verfolgte nach Festlandchina überstellt werden könnten. Obwohl die Regierung sagt, so ist das Gesetz gar nicht gemeint. Aber es gibt eben diese Befürchtung, dass es eben durch die Hintertür doch so kommen könnte.
Und ist Hongkong denn bis jetzt tatsächlich genau dieser sichere Hafen für politisch verfolgte Chinesen? Wir wissen alle, die Menschenrechtssituation in China ist, wie sie ist. Ist das tatsächlich eine Rolle, die Hongkong übernimmt, ein sicherer Hafen für diese Menschen zu sein?
Ja, also sicherlich nicht ein sicherer Hafen für Kriminelle, wie es die Hongkonger Regierung jetzt so an die Wand malt, aber ein sicherer Hafen für politische Aktivistinnen und Aktivisten ist es auf jeden Fall. Noch? Fragezeichen. Genau darum geht es vielleicht jetzt auch in den nächsten Wochen. Es gibt schon Anzeichen, dass sich Menschenrechtsorganisationen dort unwohler fühlen, unsicherer fühlen, vielleicht auch schon auf dem Schirm haben, dass es irgendwann vorbei sein könnte mit diesem sicheren Hafen für freie Meinungsäußerung, für eine freie Presse, für Versammlungsfreiheit. Das sieht man ja jetzt relativ eindrucksvoll, dass die auf jeden Fall gilt. Noch sitzen viele Menschenrechtsorganisationen in Hongkong und können von dort aus eben auch beobachten, was in Festlandchina passiert. Das sind auch für uns Journalisten teilweise sehr wertvolle Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen. Da gibt es Organisationen, die eben Berichte verfassen, die auch öffentlich zugänglich sind, die es sonst aus Festlandchina selbst nicht geben würde.
Jetzt hören wir, die Debatte über dieses Gesetz ist verschoben worden erstmal. Heißt es, das Gesetz kommt jetzt doch nicht? Das heißt, der Druck von der Straße, dieser immense Druck von der Straße, wir haben ja gehört, über 1 Million Menschen, die da demonstriert haben sollen, ein Siebtel der Bevölkerung, der hat gewirkt?
Der hat zunächst mal gewirkt. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen nochmal zeigen, wie nachhaltig das ist. Aber diese Debatte, die wurde eben erst verschoben und jetzt komplett abgesagt für heute. Was das für die nächsten Tage bedeutet, weiß man noch nicht. Der Parlamentspräsident hatte vorsichtshalber mehrere Tage anberaumt für diese Parlamentsdebatte in einem Parlament, das sonst nur an 1-2 Tagen die Woche überhaupt Debatten führt. Ich weiß es nicht. Es gab offizielle Verlautbarungen, in denen aber gar nicht die Rede davon war, dass das Gesetz in irgendeiner Form zurückgenommen wird. Dieser Gesetzentwurf, muss man ja sagen, noch ist es nicht beschlossen. Wir befinden uns also gerade in einem Zwischenstadium. Im Moment, Stand jetzt, bleibt die Regierung dabei, dass sie das Gesetz durchbringen will. Ob sie sich nicht vielleicht doch dem Druck der Straße beugen muss, das wird sich zeigen. Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal. Mhm.
So, jetzt hast du gerade ganz zum Anfang schon erklärt, dass Hongkong in einer Übergangsphase ist. Stichwort ein Land, zwei Systeme. Das heißt, irgendwann hat China im Prinzip die Chance, beziehungsweise wahrscheinlich auch den Willen, sich Hongkong komplett einzuverleiben. Ist das unvermeidbar? Hat Hongkong auf Dauer keine Chance, dem Druck Pekings zu widerstehen?
Ja, ich glaube, das ist so. Denn es gibt diese Verträge, es gibt eine gigantische Bewegung, die vielleicht nochmal das ganze Konstrukt, wie es jetzt ist, in dieser Übergangsphase nochmal ins Wanken bringt. Aber eigentlich ist das so festgeschrieben. Hongkong geht zurück an China, ist eigentlich jetzt schon ein Teil Chinas und irgendwann gilt eben auch nicht mehr ein Land, zwei Systeme, sondern irgendwann gilt auf jeden Fall ein Land, ein System.
Markus, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ja, Kuppertz hier.
Hallo, Michael Kuppertz. Philipp May vom Deutschlandfunk am Apparat.
Ich grüße Sie.
Herr Kuppertz, Sie sind Projektleiter beim Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und Sie sind auch aktives Mitglied bei den Grünen.
So ist es.
Okay. Jetzt hat ja die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt ein Interview am Wochenende gegeben. Da hat sie kritisiert, dass Online-Händler zu viele Rücksendungen einfach vernichten und so massiv Ressourcen verschwenden. Und schon kündigt die SPD-Umweltministerin Svenja Schulze eine entsprechende Gesetzesinitiative an. Ihre Partei bestimmt gerade ganz schön die Politik, oder?
Na, schön wäre es, wenn es immer so einfach ist.
Ja, aber momentan ist es so einfach.
Es scheint so, ja. Wenn es anhält, dann bleibt Druck im Kessel und dann ist die Veränderungsbereitschaft offenbar groß, weil ja, das Wählervotum zeigt ja, dass die Menschen bereit sind, zumindest Dinge zu verändern, die für sinnvoll halten. Und wenn man da jetzt bei diesem Punkt ansetzt, bei diesen Rücksendungen, ist das mit Sicherheit begrüßenswert.
Ja, wir haben ja schon die Sozialdemokratisierung der Union erlebt. Erleben wir jetzt die Grünisierung sozusagen der beiden großen Volksparteien? Glauben Sie das?
Naja, bis vor einiger Zeit hätte ich das nicht geglaubt, weil es einfach nicht da aussah. Es sah nach dem Gegenteil aus. Die Politik war überwiegend durch Mutlosigkeit geprägt und eher durch Anbietern beim Bauernverband oder jetzt wie bei Nestle jüngst. Und jetzt nach der Europawahl und auch den ja wirklich faszinierenden Ergebnissen in den Kommunen, da haben anscheinend doch jetzt einige das Gefühl, man muss etwas mehr tun als bisher. Dass das nicht unbedingt der Wählerwille ist, sich gegen Umweltpolitik auszusprechen.
Ja, dann kommen wir mal direkt zum Punkt, über den wir jetzt sprechen wollen. Also Online-Versandhandel. Ist die Bestellung bei Amazon und Co. denn schon überhaupt der erste Schritt hin zur Klimakatastrophe? Um das mal ein bisschen pointiert zu formulieren.
Ja, könnte so sein, kann aber auch nicht so sein. Okay. Das ist nun mal nicht so leicht zu beantworten. Wenn jemand auf dem Lande etwas bestellt und dann, sagen wir mal, wird das sich die Armbanduhr ausgeliefert und er ist damit glücklich und behält die auch sofort, dann ist es mit Sicherheit wesentlich umweltfreundlicher, als wenn er mit seinem Auto in die Stadt fährt und sich dort eine Uhr aussucht.
Aha. Weil man kann
für den
gezielt,
Städter sieht das immer schon anders aus.
Weil man kann gezielt einkaufen und damit theoretisch auch Ressourcen schonen. Aber der Städter könnte eben auch mit dem Fahrrad zur Karstadt oder Kaufhof.
Also genau, wenn jetzt der Mensch auf dem Lande, der kommt ja der Lieferwagen hin und liefert an ganz viele gleichzeitig in einem Dorf seine Pakete aus. Das ist dann natürlich viel ökologischer, als wenn alle separat mit dem Auto in die Stadt fahren. Mhm. Und, gut, jetzt sind das natürlich nicht einer, der ausliefert, sondern fünf oder sechs Händler, also die Post, dass es die Post nicht mehr gibt, war ökologisch auch höchst fragwürdig und problematisch. Aber es ist so, wie es jetzt ist, immer noch besser, als wenn alle fahren würden. Ja. Wenn die Menschen jetzt aber in München online bestellen, dann ist es auf jeden Fall besser, wenn sie mit dem Fahrrad zu dem Händler fahren würden und dort die Sache einkaufen und dann auch verlässlich das behalten, weil sie sich das ja dann auch genau angucken konnten.
Sie haben ja jetzt schon angedeutet, es ist differenziert. Unter anderem auch mit dem Beispiel von dem Menschen, der auf dem Land wohnt, der sich eine Uhr bestellt, wenn er sie dann behält. Und da kommen wir ja schon zu dem Punkt. Es werden eben ganz viele Sachen zurückgesendet. Die Warenvernichtung, das möchten jetzt die Umweltministerin einschränken. Ist das nicht komplett, ist das nicht richtig?
Na, das finde ich an sich begrüßenswert. Es ist vielleicht nicht so ganz leicht, gesetzlich umzusetzen. Aber
wieso? Kann man das nicht einfach, kann man das nicht theoretisch?
Ja, theoretisch ist es ganz einfach. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie das Gesetz, ob das müsste vielleicht über die Verpackungsverordnung dann geschehen. Aber erstmal ist es ja eine Unternehmensentscheidung, was man damit macht. Und dann greift man natürlich schon in die Unternehmensentscheidung ein. Und ich würde dann immer gucken, lohnt sich der Aufwand jetzt, das gesetzlich auf den Weg zu bringen? Es wird ja Widerstände geben. Wie viel erreiche ich damit? Und wenn ich jetzt einmal eine bestimmte Menge habe an politischer Energie, etwas durchzusetzen, dann würde ich mich auf Maßnahmen konzentrieren, die dann vielleicht mehr bewirken als das. Aber an sich ist es begrüßenswert.
Das heißt, es würde gar nicht so viel bringen, höre ich da jetzt raus?
Naja, wenn ich jetzt mal angucke, wie groß das Verkehrsproblem ist, das durch den Versandhandel entstanden ist, dann ist das eher ein kleines Problem. Aber das spricht natürlich nicht dagegen, auch das anzugehen. Also besser etwas Kleines machen und das gelingt, als wenn man das große andere gar nicht lösen kann.
Ja, aber könnte man.
Das Megaproblem ist für mich das steigende Verkehrsvolumen.
Welche Rolle spielt denn da der Versandhandel?
Naja, das kann man sich ja vorstellen, dass, wenn man jetzt die letzten 15 Jahre betrachtet und der Lkw-Verkehr um 30% zugenommen hat, dass da der Onlinehandel da eine maßgebliche Bedeutung hat. Das hat ja auch dramatisch zugenommen. Bis hin jetzt zu frischen Produkten. Und die Prognosen sagen ja auch noch, dass bis zum Jahr 2030 der Lkw-Verkehr nochmal um 40% zunehmen soll. Und das ist ja ökologisch wirklich eine Katastrophe. Dann können wir alle verkehrspolitischen Klimaziele können wir jetzt eigentlich schon knicken.
Okay.
Wenn man da nicht dramatische Rahmenbedingungen jetzt verändert.
Aber wenn Sie Umweltminister und Bundeskanzler mit der absoluten Mehrheit in Personalunion sind und sagen, sie wollen jetzt wirklich einen ökologisch korrekten Versandhandel, weil das ist einfach Fakt, die Leute bestellen gerne im Internet. Wie steuern Sie das?
Das klingt jetzt vielleicht überraschend, aber ich würde als erstes auf den Weg bringen, dass keine neuen Straßen mehr gebaut werden. Mhm. Keine einzige neue Straße, keine Umgehungsstraße mehr, keine Autobahn ausgebaut, weil dann kann der Lkw-Verkehr nicht mehr um 40% wachsen. Irgendwann gibt es nach oben, also das Ventil ist geschlossen und dann würde ich gleichzeitig das Geld, was dann natürlich frei wird dadurch, also man braucht Geld für die Sanierung der ganzen Straßen und Infrastruktur, das Geld müsste man in die Bahn stecken. Da würden jetzt zum Beispiel Allianz pro Schiene, die werden jetzt jubeln bei dem Vorschlag. Ja, die Bahn muss unterstützt werden, das wissen alle, das fordern auch alle irgendwie. Aber das bringt natürlich nichts, wenn man die Straßen immer weiter ausbaut. Und das macht sich letztlich natürlich auch beim Onlinehandel bemerkbar. Also ich glaube, dass die Expansion bei Frische-Produkten, die geplant ist, also Frische-Produkte auch online zu bestellen und auszuliefern, dass das eingebremst würde dadurch.
Mhm. Das heißt, dann würde man sagen, okay, es lohnt sich nicht, weil es wird zu lange dauern, das über die Straße zu schicken, sozusagen, die Gurke.
Genau, es ist so zu kostenintensiv, zu umständlich. Also wenn ich jetzt Kanzler wäre, würde ich auch dann die Maut anheben, moderat und klar Signal setzen für die Spediteure, das wird langsam teurer. Und gleichzeitig hatte ich die Investition in die Bahn, sagen, das System, das verbessern wir. Und das wäre das ganz klare Signal, also wenn es Wachstum gibt, dann nur noch beim Verkehrsträger Schiene.
Glauben Sie, die Leute, jetzt erleben die Grünen ja ihre Partei einen Hype in den Umfragen, glauben Sie, der Umfragehype wäre damit dann auch direkt vorbei? Die Leute sind bereit dafür, darauf zu verzichten?
Worauf müssen die denn verzichten?
Naja, ich nehme an, es würde das Leben erstmal gefühlt beschwerlicher machen für viele Deutsche, wenn man die Straßen nicht ausbaut, der Verkehr dadurch natürlich auch nadelöhriger wird, um das mal so zu formulieren. Es würde mehr Staus geben.
Tatsächlich ist es ja so, dass in den letzten, also seit 2002, wurden viele Milliarden ausgegeben, um Straßen auszubauen. Und jetzt in der gleichen Zeit ist die Staulänge hat sich vervierfacht.
Ja,
das ist ein Fakt. Also das Nadelöhr, das hat sich trotz alledem ergeben. Und die Leute, man nimmt den Leuten jetzt ja nichts weg, wenn man nicht expandiert. Mhm. Und wenn sie ich würde mal annehmen, dass 80% der Bürger auch bestätigen würden, dass sie sich wünschen, dass der Verkehr nicht weiter zunimmt. 80% der Bürger, das wissen wir durch Befragungen vom Umweltbundesamt, wünschen sich, dass sie weniger Autos in der Stadt haben.
Mhm.
Ja, und das ist eine Frage von politischer Steuerung. Das löst man halt nicht durch moralische Appelle.
Ja,
deswegen heißt mein neues Buch ja auch Schluss mit der Ökomoral.
Sehr schön, dass Sie das jetzt nochmal reingebracht haben. Das sei Ihnen gestattet, weil wir Sie ja auch in Ihrem Urlaub anrufen. Sie sind gerade in Altenberg wandern. Da ist es nur fair, wenn Sie dann zumindest den Namen Ihres Buches einmal nennen. Dennoch, 80% dieser Leute, die sich aussprechen, oder 80% sprechen sich aus, und von denen, die sich weniger Verkehr wünschen und weniger Verkehr in der Stadt, und von denen fahren 20% ein SUV. Wie glaubwürdig ist das?
Das ist halt überhaupt nicht glaubwürdig. Die Realität ist ja, die Menschen finden das Fliegen schlecht und steigen in das Flugzeug mit schlechtem Gewissen.
Mhm. Ja, weil es auch einfach so unschlagbar billig ist, habe ich schon häufig hier im Podcast
erzählt. Weil es unschlagbar
billig
ist und wenn man sich denkt, warum soll ich jetzt alleine verzichten? Ja. Nicht? Oder weil es 1000 Gründe gibt dafür, für den Geschäftsmann, weil es einfach schneller ist. Ja, oder weil halt der Partner in der Ferne wohnt. Also jeder legitimiert sein Verhalten. Auch ein SUV-Fahrer wird viele Gründe finden, weshalb er dieses Auto braucht. Ja, weil er einen Anhänger ziehen muss, weil er einen Pferdeanhänger hat, weil das Wochenendhaus so im Grün liegt und der Weg so matschig ist. Und aus der Nummer kommt man nicht raus oder nur sehr schwer und halt eben nicht durch moralische Appelle. Aber wenn Autos immer sparsamer werden, weil die Standards angehoben werden, oder wenn Tempo vorgegeben wird, nämlich 130, dann ändert sich das System, ohne dass der Mensch sich einzeln entscheiden muss. Also wir können bis zum Jahr 2033 das Null-Emissions-Auto zum Standard machen und dann kann jeder noch ein großes Auto kaufen, ein kleines Auto.
Ja.
Die Politik muss nur die Innovationsrichtung vorgeben. Wohlgemerkt, ich sag mal so, die Details, die kann man den Profis überlassen.
Ja. Ja,
wie die Ingenieure das machen mit Biomethanol, Elektroauto, das ist gar nicht so entscheidend.
Ja, gut, aber wenn es rein physikalisch nicht geht, wird es schwierig.
Ja, aber das tut es ja. Also ja. Vor allen Dingen bis zum Jahr 2030, 2035. Was die Unternehmen brauchen, ist Zeit.
Ja.
Und deswegen.
Und Zeit und klare Ansagen wahrscheinlich. Ja. Zeit und klare Ansagen wahrscheinlich.
Zeit und klare Ansagen, genau.
Ja.
Also letztlich gilt das auch für den Onlinehandel.
Ja.
Also, von den Menschen zu fordern, kauft man lieber mehr in der Stadt ein. das ist redlich und gut und das sollten die Städte ruhig auch mal machen, dass sie merken, wenn sie in der Stadt einkaufen, dass sie damit ihren eigenen Arbeitsplatz sichern. Und ja, aber auf der anderen Seite muss man auch systemisch ansetzen und das kann man versuchen beim Onlinehandel zu machen, zum Beispiel auch mit, dass eine Gebühr fällig wird für die Rücksendung, nicht man selber zahlen muss. Das würde, glaube ich, auch schon viel bewirken. Aber ansonsten muss man immer gucken, ja, in welchem politischen Instrument kann ich möglichst viel bewirken.
Okay, sind wir jetzt vom ganz Kleinen zum ganz Großen gekommen, zu den ganz großen Fragen. Aber das mag ich ja so an Ihnen. Michael Koppertz, um das einmal sozusagen eine Überschrift zu machen, weniger moralische Appelle und dafür klare politische Steuerung, die dann auch unangenehm sein kann, zumindest auf dem ersten Moment.
Ja, so würde ich das unterschreiben.
Michael Koppertz vom Wuppertal-Institut. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben in Ihrem Urlaub. Und jetzt viel Spaß beim Bergwandern weiterhin.
Ich danke auch. Schönen
klimaneutral Tag. Natürlich, ne? Sie sind mit der Bahn angereist.
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Ich versuche zu tun, was ich sage.
Dankeschön, Herr Koppertz. Tschüss.
Bis dann. Ciao, ciao.
dertag@deutschlandfunk.de, dahin können Sie schreiben. Ich freue mich über Anregungen. Morgen allerdings begrüßt Sie hier unser Neuzugang. Tobias Armbrüster bereichert unser Team. Möglicherweise haben Sie ihn schon mal gehört hier in der Tag, wenn er, was öfter vorkommt, in Großbritannien unterwegs ist, um von dort zu berichten. Morgen auf jeden Fall hier seine Premiere als Gastgeber von der Tag. Ich freue mich drauf, sag an dieser Stelle Tschüss und bis bald.